Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ich beschwöre und rufe dich an, o Geist. Name des Dämons einfügen. Durch den lebendigen Gott, den wahren Gott, den heiligen Gott, durch den Gott, der sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Darum komm herab zu mir und erscheine sichtbar in gütiger und friedlicher Gestalt, ohne Täuschung und ohne Furcht einzuflößen. Tu, was ich verlange, so wahr mir dein Name heilig ist. Agios, o Theos, Agios, Iskyros, Agios, Athanatos, Elison, Hemas.
Ja, das ist eine Beschwörung aus The Lesser Keys of Solomon, der Goetia, dem Buch der bösen Geister, herausgegeben von Samuel Little MacGregor Mathers mit Anmerkungen von Aleister Crowley. Zwei der Figuren, die heute ganz zentral sein werden in unserer Folge über den Hermetic Order of the Golden Dawn. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt mit mir, Johannes, und Jonas. Hallo Jonas.
Hallöchen. Hier sind wir wieder mit Folge 2 zu Aleister Crowley.
Ja, also zweite Folge zu Aleister Crowley in einem wahrscheinlich einer fünfteiligen Serie insgesamt. Im letzten Teil haben wir uns den jungen Crowley angeschaut, Jonas, und seine Kindheit und seine Studienjahre analysiert.
Ja, und sind zu dem Schluss gekommen, dass er jetzt nur, dass er bei Magie landen musste. Zwangsläufig. Es war vorherbestimmt.
Ja, um es ganz kurz nachzuzeichnen für alle, die sich die Folge jetzt nicht direkt anhören wollen. Er kam aus einem sehr religiösen Umfeld einer Brüdergemeinde in England, die aber viel Geld hatte. Nach dem Tod seines Vaters hatte er eine kleine Odyssee durch verschiedene Bildungsinstitutionen, hat sich zunehmend da aufgelehnt und hatte eine sehr unglückliche Schulzeit, bis er dann einen Privattutor gefunden hatte, mit dem Bergsteigen loslegte und seine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hat, um die strengen Vorstellungen von Sünde, mit denen er aufgezogen wurde, ein bisschen abzulegen. Und dann ist er nach Cambridge gekommen, war da Bohem-Artist, hat erotische Gedichte geschrieben und war Präsident des Schachclubs. Und da ist er dann am Ende nach einer Beziehung, die zu Ende ging, zu einem Kommilitonen in die Alpen gefahren, um Berg zu steigen, was auch eine seiner großen Leidenschaften war. Und da trifft er eben einen britischen Chemiker, der ihm Kontakt herstellt zum Order of the Golden Dawn. Ein bergsteigender Chemiker, der unter dem Matterhorn ihm da die Tür öffnet in diese okkulten Zirkel des viktorianischen Englands. Und wie so ein geheimes Tor zur Magie kam es Aleister Crowley auch selbst vor, als er damals gesponsert wurde, Mitglied zu werden, hinter verschlossenen Türen in Londoner Hinterzimmern und in privaten Salons versammelten sich intellektuelle Dichter und Exzentriker, um uralte Geheimnisse zu beschwören. Alchemie, Kabbala, Ritualmagie. Hier traf Wissenschaft auf Mystik, Philosophie auf Zauberspruch. Und dieser Einblick und dieser Eintritt in eine Welt, in der sich Macht, Mysterium und auch menschliche Eitelkeit zu einem sehr gefährlichen Spiel verbanden, war für Crowley sehr spannend. Und wir werden uns heute generell damit beschäftigen, was ist eigentlich der Hermetic Order of the Golden Dawn? Wie ist er entstanden und wie turbulent war Crowleys Zeit dann dort? Es wird um Magier, Duelle gehen auf den Straßen Londons, eine Harry Potter-artige Ausbildungszeit für Crowley und ja, Magier-Duelle, Schismen und Zerwürfnisse ist tatsächlich, was diese Geschichte durchzieht, wie so ein roter Faden. Bist du bereit, Jonas?
Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch, liebe Zuhörer.
Grundlegende Frage, wer waren diese Magier und Magierinnen? Gegründet wurde der Order offiziell 1888 in London, eine esoterische Gesellschaft, die westliche Magietradition, Kabbala, Rosenkreuzertum und Freimaurerrituale zu einem einzigartigen System verschmelzen ließ. Die drei Gründer, William Wynne Westcott, Samuel Little MacGregor Mathers und William Robert Woodman, waren alles angesehene Freimaurer und Rosenkreuzer zu der Zeit. Der Gründungsmythos ist extrem unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich würde dich bitten, dann einmal hier die Grundversion des Gründungsmythoses vorzulesen.
Im Jahr 1887 stieß William Wynne Westcott, ein Londoner Arzt und Freimaurer, auf eine Reihe rätselhafter, in Chiffre verfasster Manuskripte. Diese sogenannten Cipher Manuscripts enthielten detaillierte Ritualtexte, die auf ein komplexes System magischer Einweihungen hindeuteten. Westcott und seine Mitstreiter Samuel Little MacGregor Mathers und William Robert Woodman erklärten, die Autorität zur Gründung eines neuen Ordens habe ihnen eine geheimnisvolle deutsche Adeptin namens Fräulein Anna Sprengel übertragen. Die Geschichte um Fräulein Anna Sprengel ist bis heute von Rätseln umgeben. Westcott behauptete, er habe in den chiffrierten Manuskripten nicht nur rituelle Anweisungen, sondern auch den Namen und die Adresse einer hochrangigen Adeptin entdeckt, die in Nürnberg lebte. Angeblich schrieb er dieser Frau einen Brief, in dem er sein Interesse an der Gründung einer englischen Entsprechung des Ordens bekundete. Die Antwort ließ, so die Überlieferung, nicht lange auf sich warten. Fräulein Sprengel habe Westcott geantwortet, ihn und seine Mitstreiter autorisiert, in England eine eigene Loge zu eröffnen und ihnen sogar die nötigen Charterbriefe zugeschickt. Dieses Schreiben verlieh den Gründern die vermeintliche Legitimation, die Isis Urania-Loge der Golden Dawn in London zu errichten.
Ja, und ob es diese Rosenkreuzerin Sprengel je wirklich gab, ist natürlich höchst zweifelhaft. Die meisten Historiker vermuten, Westcott selbst habe die Korrespondenz erfunden, um seinem neuen Orden eine Aura von geheimer, kontinentaler Autorität zu verleihen. Das Rosenkreuzertum kommt ja auch aus Deutschland. Und da sich an diese Kontinuität anzuschließen. Habe ich Kontinuität jetzt richtig verwendet oder falsch? Ich habe nicht Kontingenz gesagt, ne? Also es ist gut.
Ist so Mist.
Die Vorstellung, dass im fernen Deutschland eine mysteriöse Eingeweihte die Fäden zog, erhöhte den Reiz des Projekts für die Londoner Oberschicht erheblich. So oder so, ohne diesen angeblichen Briefwechsel mit Fräulein Sprengel hätte die Golden Dog vermutlich niemals ihre einzigartige Mischung aus okkulter Faszination und institutioneller Glaubwürdigkeit erlangt, die dann dazu geführt hat, dass eben ja berühmte Leute Mitglieder wurden. Und die sind Mitglieder, Männer und Frauen gleichermaßen, stammten halt vor allem aus künstlerischen und akademischen Kreisen der Oberschicht. Viele suchten im Orden einen spirituellen Erfahrungsweg jenseits orthodoxer Religiosität. Berühmte Persönlichkeiten waren zum Beispiel der irische Dichter W.B. Yeats, also Yeats, einer der großen irischen Nationaldichter, die Theosophin Florence Farr und der Schriftsteller Arthur Machen und sogar Maud Gonne, die Muse Yeats, für die er ganz viele seiner Gedichte verfasst hat oder über die. Und hier noch ein kleiner Absatz, was dann aus diesem Briefwechsel und den Cipher Manuscripts entstand.
Aus diesen Fragmenten entstand die Hermetic Order of the Golden Dawn. Kein spiritistischer Salon mit schummrigen Seancen, sondern eine streng strukturierte esoterische Geheimgesellschaft. Die Golden Dawn verband Elemente der Kabbala, Alchemie und Astrologie mit altägyptischer Symbolik. Sie arbeitete mit ausgefeilten Ritualen und einem hierarchischen Stufensystem, das an die Freimaurerei erinnerte. Für viele ihrer Mitglieder, darunter Dichter, Gelehrte und Exzentriker, wurde sie zu einem Tor in eine Welt, in der sich Magie, Wissenschaft und Kunst miteinander verflochten.
Hier nochmal der Verweis für alle, die sich unsere drei Folgen zur Geschichte der Freimaurerei noch nicht angehört haben, sich die anzuhören. Also falls ihr nicht so viele Vorstellungen habt, was denn da tatsächlich dahinter steckt, dann hört euch das gerne an. Auch zur Alchemie und zur Astrologie haben wir jeweils einzelne Folgen gemacht, die ihr euch anhören könnt, um da noch ein bisschen so, weiß nicht, die historischen Hintergründe euch anzuhören. Da werden wir jetzt nicht im Detail weiter drauf eingehen. Zu Kabbala werden wir mal in der Zukunft noch eine Folge machen und zu den Rosenkreuzern auch. Und dann haben wir, glaube ich, alle wichtigen Stichworte abgedeckt hier, die aufkamen. Im Golden Dawn studierte man eben Tarotkarten, Astrologie, die Symbolik des kabbalistischen Lebensbaumes, enochianische Magie, also die Engelsprache nach John Dee, von der auch Crowley dann extrem fasziniert war später, und man übte sich in Ritualen zur spirituellen Entwicklung. Der Orden gliederte sich, wie schon erwähnt, ähnlich wie in der Freimaurerei in den äußeren Orden mit fortschreitenden Graden vom Neophyten, 0 gleich 0, also das ist eine Zahlenmystik, bis zum Philosophus, 4 gleich 7, und einem geheimen inneren Orden, also wie bei okkulten Organisationen ganz typisch, gibt es quasi die wissen und die noch viel mehr wissen. Und dieser geheime innere Orden, in dem dann nur die fortgeschrittensten Adepten ab dem Grad 5 gleich 6 oder höher Zugang hatten. Jeder Aspirant legte zu Beginn einen magischen Ordensnamen, also ein lateinisches Motto, sich zu. Ähnlich wie man sich eben auch einen coolen Codenamen bei den Freimaurern geben konnte oder bei den Illuminaten. Da hatten wir das ja auch. Diese Anonymität auf eine Art, diese Gleichstellung und natürlich auch die okkulten Bezüge und das bisschen Roleplaying, was da immer mit reinspielen, haben die Leute sehr angezogen und ziehen die Leute auch bis heute noch an, denke ich. Die Tempeleinrichtungen der Golden Dawn waren mit okkulten Symbolen reich dekoriert. Zwei Säulen, schwarz und weiß, ein Altar mit ägyptischen Motiven und insbesondere der Vault of the Adepts, die Grabkammer der Adepten, ein heptagonaler Raum, dessen Wände mit den Farben des kabbalistischen Lebensbaumes bemalt waren. In dieser geheimnisvollen Kammer sollten die höchsten Einweihungen stattfinden. Das Ziel der magischen Arbeit war letztlich die persönliche spirituelle Transformation, oft beschrieben als das Erlangen des heiligen Schutzengels. Also so eine Art höheres Selbst, so ein magisches, was man erlangen sollte. Für einen Wahrheitssucher wie Crowley war das natürlich eine große Verheißung. Endlich ein praktischer Weg zu den Mysterien, die er beschreiten konnte, nicht mehr nur Bücher lesen. Gleichzeitig war der Golden Dawn von Anfang an, schon als Crowley Zugang fand, von internen Spannungen durchsetzt. Der charismatische Kopf des Ordens, Samuel MacGregor Mathers, residierte in Paris und war zunehmend autoritär in seiner Führung der Londoner Logen. Es gab interne Machtkämpfe, die sich anbahnten, doch davon ahnt Crowley noch nichts, als er im Herbst 1898 Eingang findet in diese geheime Gesellschaft, weil für ihn eröffnet sich zuallererst einmal die Tür in eine neue Welt.
18. November 1898, London. Ein Datum, das Crowley später als Beginn seines wahren Lebens betrachtete. An diesem Tag, so die offiziellen Aufzeichnungen des Ordens, wird Aleister Crowley als Neophyt 0 gleich 0 in den Hermetic Order of the Golden Dawn aufgenommen. Die Zeremonie findet im geheimnisvollen Isis-Urania-Tempel der Golden Dawn in der Londoner Mark Mason's Hall statt. Crowley betritt einen kerzendunklen Ritualraum, in dem sich schemenhaft Gestalten in weißen Roben mit bunten Scherben abzeichnen. Er wird aufgefordert, sich zu entkleiden und ein schlichtes weißes Initiationsgewand anzulegen. Ein Symbol dafür, dass er alle weltlichen Titel und Identitäten ablegt. Man verbindet ihm die Augen mit einer dunklen Binde und führt ihn in den Tempel. In der linken hält er eine brennende Kerze, in der rechten ein Ritualschwert, dessen Spitze nach oben zeigt. Zeichen des Suchenden, der im Finstern tastend das Licht und die Waffen der Wahrheit begehrt. Ein unsichtbarer Offizier, der Hierophant, ruft mit kräftiger Stimme:
Kind der Erde, warum willst du das Licht suchen? Eine bebende Spannung liegt in der Luft. Crowley, blind und im Innersten doch ungewöhnlich klar, antwortet mit fester Stimme die einstudierte Formel, weil ich vom Dunkel der Materie zu den Mysterien des Lichts streben will. Damit beginnt ein rituelles Drama, in dem Crowley symbolisch durch die vier Elemente geführt wird. Er wird mit Weihwasser besprengt, Reinigung durch Wasser, mit Räucherwerk beräuchert, Weihe durch Luft. Ihm wird eine Kerzenflamme gezeigt, Licht des Feuers, und Salz auf die Lippen gelegt, Festigung durch Erde. Jede dieser Stationen ist von mythologischen Ansprachen begleitet. Er durchquert den Bereich der Wächter, der West- und Ostsäule, besteht eine symbolische Gefahrenprüfung, das Schwert berührt seine Brust als Test seiner Aufrichtigkeit und schwört schließlich den Eid, die Geheimnisse des Ordens niemals zu verraten und auf dem Pfad der Reinheit zu wandeln. Dann kommt der Höhepunkt. Man entfernt Crowley die...
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Augenbinde. Zum ersten Mal erblickt er den Tempel in voller Pracht. Vor ihm stehen die beiden großen Säulen Yachin und Boas, geschmückt mit hieroglyphischen Zeichen. Der Hierophant... In dieser Zeremonie niemand geringerer als Samuel MacGregor Mathers selbst, thront in roter Robe mit einer goldenen Krone auf dem Haupt. In der Hand hält Mathers ein Zepter. Er verkündet feierlich, im Namen des verborgenen Gottes, des Schöpfers des Universums und Kraft der mir verliehenen Macht begrüße ich dich als Neubeginnenden im Lichte. Dann legt er Crowleys rechte Hand auf einen mit hebräischen Lettern beschriebenen Altarstein. Aleister Crowley spricht den Eid nach, der ihn an die Geheimhaltung bindet. Man überreicht ihm ein mit Symbolen beschriebenes Dokument, seinen Initiationsausweis, und trägt ihm auf, einen Ordensnamen zu wählen. Crowley hat die Wahl offenbar schon im Vorhinein getroffen. Er verkündet seinen magischen Namen. Perdurabo. Lateinisch für »Ich werde bis ans Ende ausharren«. Dieser selbstbewusste Wahlspruch soll ihn fortan in allen Ordenstexten bezeichnen. Frater Perdurabo, der Bruder, der durchhält bis zuletzt. Es ist fast eine Prophezeiung für Crowleys eigenes Leben voller Extreme. Crowley wird später erklären, er habe diesen Namen gewählt, weil er wisse, dass ihn harte Prüfungen erwarteten, aber er gewillt sei, sie alle zu überstehen. Crowley kniet vor dem Hierophanten. Die Stimme Mathers dröhnt im Raum. In der Finsternis sahest du nur ein einziges Licht, das flackernde Licht deiner Kerze. Du hast begehrt, dein inneres Licht zu entzünden. Von nun an sollst du im Lichte wachsen. Dann nimmt Mathers sein Zepter und berührt Crowley damit auf beiden Schultern, wie bei der Schwertleiter eines Ritters, und ruft, »Stehe auf, Frater Perdurabo, im Lichte der goldenen Dämmerung!« Ein leises Klingen ertönt. Vielleicht schlägt ein Adept einen Gong. Crowley erhebt sich. Die Anwesenden klatschen einmal einstimmig in die Hände. Das okkulte Zeichen der Bekräftigung. Aleister Crowley ist jetzt ein vollwertiges Mitglied des äußeren Ordens der Golden Dawn.
Ja, mit der Aufnahme in den Neophytengrad erhält Crowley auch sein erstes Lehrmaterial. Kryptische Manuskripte, Übungen zur Entwicklung der Vorstellungskraft, Meditationen über Tarot und Kabbala. Er saugt alles begierig auf. Endlich fühlt er sich am richtigen Ort. Nicht mehr wie in Cambridge. Hier ist eigentlich die Schule, in die er die ganze Zeit gehen wollte. Hier ist ein Kreis von Gleichgesinnten, die ernsthaft Magie studieren. Kein verschrobener Spiritistenclub, sondern eine disziplinierte Schule der Mysterien. Also das empfindet er wirklich so ein bisschen als Hogwarts. Ja? Und auch in Hogwarts haben wir am Anfang den Hut, der die Leute einteilt. Ist auch eine Art Freimaurerritual. Nee, aber was wir hier sehen, was wir rituell beschrieben haben, eben sehr auch an die Freimaurerei entlehnt und an diese Mysterien, an diese geheimen Rituale der Einführung und des Aufstiegs, das ist da auf jeden Fall auch daran angelehnt in vielen Punkten. Mhm. So Spiritistenclubs gab es eben sehr viele im ausgehenden 19. Jahrhundert und das war eben hier was anderes. Das war nicht so verrauchtes Zimmer, wo Leute sich die Zukunft gelesen haben, gegenseitig aus den Tarotkarten nur, sondern hier waren Leute, die sich so allumfassend mit dem Thema Magie beschäftigen wollten wie möglich. Im Anschluss an die Einführungszeremonie kommt es dann zu einem ganz, einer herzlichen Runde. Man gratuliert dem Neuaufgenommenen. Crowley, erfüllt von Ehrgeiz, drängt darauf, so viel wie möglich eben zu lernen. Er bittet darum, privat weiter ausgebildet zu werden. Mathers, der ihn offenbar fördert, stellt den Kontakt zu einem anderen erfahrenen Adepten her, dem Golden Dawn-Mitglied und Okkultisten Alan Bennett. Crowley bietet dem mittellosen Bennett an, in seiner Londoner Wohnung zu wohnen, damit dieser ihn unterrichten kann. Bennett, ein stiller, kränklicher Mann, der aber ein enormes magisches Wissen besitzt, wird so von zu Crowleys erstem magischen Lehrer. In den folgenden Monaten bringt Alan Bennett dem wissbegierigen Crowley die Praxis der rituellen Magie bei. Er lehrt ihn Invokationen, die mystische Bedeutung der hebräischen Gottesnamen und die magischen Visualisierungen. Bennett führt Crowley sogar in den Gebrauch von Drogen zu magischen Zwecken ein, Betäubungsmittel und Halluzinogene als Hilfsmittel zur Bewusstseinserweiterung. Gemeinsam experimentieren sie mit Goetia-Ritualen, Beschwörungen von Geistern der solomonischen Magie, aus denen wir hier auch am Eingang der Folge zitiert haben, in Crowleys Wohnung in der Chancery Lane. Die Nachbarn müssen da eine sehr spannende, erstaunliche Zeit gehabt haben, wenn aus der Nachbarwohnung im viktorianischen England seltsame Räucherwerkdüfte dringen und man nachts die beschwörenden Sing-Sang-Formeln in unbekannten Sprachen hört. Aber Crowley selbst ist begeistert. Endlich lebt er Magie. In rascher Folge durchläuft er die unteren Grade des Outer Order vom Zelator zum Theoricus und Practicus bis hin zum Philosophus. Binnen eines Jahres erreicht er fast die Schwelle zum inneren Orden, der ihm die höchsten Mysterien eröffnen würde. Normalerweise hat das deutlich länger gedauert bei den anderen Mitgliedern, aber Crowley ist ein Sonderfall, der erstens Geld hat und nichts anderes tun muss und mit unbändigem Fleiß und Intelligenz eben die Prüfung absolviert und die erforderlichen Essays schreibt. Das war wirklich so ein bisschen schulisch. Er musste wirklich Essays abgeben. Gleichzeitig füllt aber seine Persönlichkeit zu Gegenwind. Crowley eckt im Orden an. Einige der alteingesessenen Mitglieder sehen in ihm einen jungen Emporkömmling und sein offen zur Schau gestellter Lebenswandel, seine Bisexualität, seine Affären und seine Faszination für schwarze Magie stoßen bei den konservativeren Mitgliedern auf Gegenwind. Hinzu kommt, dass Crowley nicht gerade bescheiden ist. Er hat bereits kleinere Fäden mit anderen Adepten begonnen. Vor allem W.B. Yeats, der berühmte Dichter im Orden, kann Crowley nicht ausstehen. Die Abneigung beruht aber auf Gegenseitigkeit. Crowley hält Yeats für einen aufgeblasenen Literaten, der die wahre Magie zugunsten literarischer Karriere verraten habe. Yeats wiederum empfindet Crowley als unreifen Störenfried. Und später schreibt er einmal bissig über Crowley, dieser habe, Zitat, vielleicht 6 gute Zeilen geschrieben und das inmitten von viel Unflat. Zitat Ende. Yeats mutmaßt sogar, Crowley sei geistesgestört, auch wenn er zugeben muss, dass der junge Mann nicht unattraktiv ist in seinen Schriften.
Also ist nicht alles verloren zwischen den zwei.
Na, doch, tatsächlich. Ja, und dann wird er blockiert. Dann darf Crowley im Herbst 1899 nicht mehr weiter aufsteigen, obwohl er alle Prüfungen im äußeren Order erfolgreich abgelegt hat und bereit ist für die Initiation zum Adeptus Minor. Man will den schwierigen Charakter eben draußen halten. Und Crowley ist außer sich vor Wut. Er sieht sich da persönlich gedemütigt und ja, sehr, sehr wütend, gibt aber nicht auf und es schließt sich dann an höchster Stelle zu petitionieren und reist dann Anfang 1900 nach Paris, um sich dort direkt an Mathers zu wenden, das Oberhaupt des Golden Dawn, der eben in Paris lebte, und sich über den Ordensrat hinwegzusetzen und direkt mit dem Gründer zu sprechen. Mathers mag Crowley und erkennt sein Talent, war ja auch bei seiner Initiation persönlich dabei und will ihn als Verbündeten gegen die generell aufsässigen Londoner nutzen. Im Januar 1900 initiiert Mathers persönlich Crowley in Paris zum Adeptus Minor. Also da wird er offiziell von dem Gründer in den inneren Orden aufgenommen, allerdings an den Londoner Führungsgremien vorbei, die das eigentlich mitentschieden haben. Dafür bekommt Crowley einen Auftrag von Mathers. Er soll zurück nach London gehen und dort Mathers Autorität gegenüber den widerspenstigen Mitgliedern, mit denen er sie auch verstritten hat, durchsetzen. Es brodelt nämlich zu dem Zeitpunkt gewaltig zwischen den beiden Seiten. Mathers, der sehr exzentrisch sein Magierleben in Paris lebte, und die Londoner haben sich komplett zerstritten. Und es geht in diesem Streit insbesondere um die Ursprungsdokumente des Ordens, die vorhin erwähnten Cypher-Manuskripte, weil einer der Mitbegründer, Westcott, also Mathers, hatte den anderen Mitbegründer, Westcott, der diese Briefe erhalten hat, in einem Brief angegriffen und gesagt, das wären Fälschungen. Und damit wurde natürlich die grundlegende Autorität des Ordens angegriffen mit dieser Behauptung. Darauf hat dann die Londoner Loge, angeführt von Florence Farr und Yeats und anderen, angefangen zu drohen, Mathers die Gefolgschaft zu kündigen. Und an diesem Punkt wird jetzt Crowley als loyaler Gesandter Mathers nach London geschickt, um den Orden zu retten. Ja, und was praktisch bedeutet, Crowley versucht einen Coup und versucht im Namen von Mathers die Führung zu übernehmen. Doch er unterschätzt den Widerstand, auf den er treffen wird. Vor seiner Abfahrt nach Paris, von Paris nach London, hatte Mathers Crowley noch gewarnt, er würde magisch angegriffen werden und sollte sich auf sich auffällig verhaltendes Feuer achten. Sobald er dann in London angekommt, beginnen komischerweise Dinge, die nicht brennen sollten, auf einmal in Flammen aufzugehen, während die Dinge, die brennen sollen, nicht brennen. Also er beschreibt dann zum Beispiel, wie sein Regenmantel komplett durchnässt, auf einmal anfängt zu brennen und sich selbst entzündet, während weder die Kerzen noch der Ofen in dem Zimmer, in dem er sich dann aufgehalten hat, anging. Und damit ist er sich sicher, er wird magisch angegriffen. Mathers hatte ihm vorher noch ein großes Kruzifix gegeben und das wird weiß, laut den Beschreibungen von ihm. Also die Farbe des Kruzifix verändert sich zunehmend, je länger er in London ist. Sein Taxi fängt fast Feuer, also die Droschke, in der er fährt, die Pferdekutsche geht fast in Flammen auf und er ist quasi die ganze Zeit von magischen Feuerangriffen umgeben. Crowley ist sich dann eben sicher, er wird ja von Yeats und den anderen angegriffen und dann erscheint Crowley im April 1900 eben in der 36 Blyth Road in Kensington, einem Gebäude, in dem der innere Orden seine geheimen Räumlichkeiten, zum Beispiel den vorhin bei der Initiation beschriebenen Vault of the Adepts, unterhält. Die dortige Hausverwalterin, Miss Cracknell, ist von den Ordensältesten instruiert, niemanden unbefugten Zutritt zu gewähren. Aber Crowley, wie Mathers, mit Mathers schriftlicher Vollmacht ausgestattet, beschließt kurzerhand, die Räume zu besetzen. Am 10. April 1900 dringt Crowley, begleitet von seiner Vertrauten Elaine Simpson, selbst Ordensschwester, sogenannte Soror Fidelis, in die Wohnung ein. Er trägt ein schottisches Hochlandkostüm, also komplett mit Kilt, und verbirgt sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske, offenbar um inkognito aufzutreten. Auf der Brust prangt sein großes goldenes Kreuz, am Gürtel ein Dolch. Miss Cracknell, die Haushüterin, ist alleine anwesend und kann dem nichts entgegensetzen. Crowley teilt ihr im Brustton der Überzeugung mit, er übernehme hiermit im Namen von Deo Duce Comite Ferro, das ist der Codename, der Wahlspruch von Mathers, lateinisch für mit Gott als Führer und dem Schwert als Gefährten, er wechselt die Schlösser aus und setzt Miss Cracknell kurzerhand vor die Tür. Die verängstigte Frau rennt sofort zur nächsten Post und telegrafiert alarmiert an einen Ordensältesten, kommen Sie sofort nach Blyth Road. Etwas Schreckliches ist passiert. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Mitgliedern. Am nächsten Tag, dem 11. April, erscheint William Butler Yeats persönlich mit Dr. William Wynne Westcott, dem Mitbegründer des Ordens, und einigen anderen in der Blyth Road, um Crowley entgegenzutreten. Es kommt zu einer denkwürdigen Konfrontation. Crowley schildert später mit sarkastischer Genugtuung, wie Yeats und ein weiterer Adept versuchten, die Räumlichkeiten zu betreten und er ihnen den Eingang versperrte, noch immer maskiert mit dem Dolch in der Hand. Tatsächlich beschimpften Yeats und die anderen den Eindringling als nicht befugt und forderten ihn auf zu gehen. Crowley aber pocht auf Mathers schriftliche Order, die er triumphierend präsentiert, das Wortgefecht heizt sich auf. Yeats, der sonst so poetisch Feinsinnige soll Crowley in der Hitze des Gefechts sogar eine Treppe hinuntergestoßen oder getreten haben, wie später von Crowley selbst berichtet wurde. Ein bezeichnendes Bild: der Nobelpreisträger für Literatur in Spee prügelt sich mit dem größten Schwarzmagier in Spee auf der Treppe eines Londoner Mietshauses.
Ja, da wurden wenig magische Waffen eingesetzt.
Tatsächlich beschreibt Crowley das Ganze als ein Magier-Battle, dass sie beide sich quasi magisch angegriffen hätten gegenseitig. Und was am Ende dann das Magier-Battle entscheidet, ist in Crowleys Erzählung, dass Yeats ihn eine Treppe runtertritt. Was ich sehr lustig finde, diese Vorstellung, wie die beiden sich gegenseitig versuchen, mit Magie anzugreifen. Nichts passiert, sie beide sagen, ah, der andere hat zu starke Verteidigungszauber und Talismane, deswegen funktionieren meine magischen Angriffe nicht. Und am Ende der funktionalste magische Angriff halt immer noch ein kräftiger Tritt in die Brust. Das Ganze ist historisch als the Battle of Blythe Road in die Geschichtsschreibung eingegangen. Und es gibt da auf Englisch einen Wikipedia-Artikel auch zu. Und ist eines der wenigen von verschiedenen Seiten belegt Magierkämpfen auf den Londoner Straßen die letzten paar hundert Jahre. Schließlich ruft Yeats dann der ultimative magische Zauberspruch: die Polizei. Oh ja. Magischer Zaubertritt 1, Tritt in die Brust. Magischer Zaubertritt 2, Polizei rufen. Ein Bobby erscheint und verlangt dann Erklärung. Crowley voller Rechtsempfinden insistiert, es handelt sich im Auftrag der rechtsmäßigen Ordensleiter. Doch die Gegenseite hat einen simplen Trumpf. Die Räume sind auf den Namen einer lokalen Logenmeisterin gemietet. Die Miete zahlt Yeats. Von daher folgert der Polizist ganz kapitalistisch, marktwirtschaftlich. Der die Miete bezahlt, hat er eben auch das Vorrecht auf die Nutzung der Räume. Und er fordert dann Crowley eben höflich, aber bestimmt auf, das Haus zu verlassen. Crowley bleibt nichts anderes übrig, als mit Elaine Simpson, die inzwischen ebenfalls eingetroffen ist, samt einer Kiste mit weiterem Verkleidungsmaterial wie einer Perücke für eventuelle spätere Aktionen abzuziehen. Also die müssen dann leider mit Sack und Pack gehen, obwohl er am Anfang die Übernahme mit Schlösser austauschen und so weiter sich so gut überlegt hatte. Und ja, in dem Moment trifft dann fast tragikomisch mit einstündiger Verspätung auch noch so ein Rausschmeißer, so ein Raufbold zum Türsteher ein, den Crowley für den Fall körperlicher Auseinandersetzung angeheuert hatte, ohne dem aber wirklich zu erklären, um was es ging. Der kam da an und dachte, es ging irgendwie, was er sagt, war aber eine Stunde zu spät, da war schon alles vorbei, als der gemietete Türsteher kam. Bisschen schlechtes Timing auf Crowleys Seite. Aber da war schon alles vorbei, die Schlacht ist verloren, bevor sie richtig begonnen hat. Crowley ist aber danach noch nicht gewillt, sich endgültig geschlagen zu geben. Er macht einen nächsten magischen Move, nämlich er zieht vor Gericht, Anzeige ist raus, deutsche Zauberei, um sein aus seiner Sicht eben verbrieftes Recht durchzusetzen. Am 19. April 1900 wird der Fall dann vor dem High Court verhandelt. Matters erwirkt eine einstweilige Verfügung, um die Londoner zu hindern, Ordensdokumente zu vernichten oder dem Zugriff zu entziehen. Doch die Gerichtsverhandlung gerät zur Farce. Der Richter erkennt schnell, dass es sich um die internen Quälereien eines privaten, obskuren Clubs handelt und hat wenig Verständnis für Rosenkreuzer-Zeremonien und magische Eide. Die Londoner Seite argumentiert, Crowley habe durch seinen Ordenseid sowieso kein Recht, Geheimnisse zu veröffentlichen und als bloßes Mitglied keine Verfügungsmacht. Crowleys Anwalt kontert, die sogenannten Geheimnisse seien ohnehin aus alten Büchern plagiiert und somit kein schützenswertes Eigentum. Der Richter stellt fest, dass das Gericht nicht entscheiden kann, wer in einem freiwilligen, nicht rechtsfähigen Verein das Sagen hat, zumal die Mietverträge klar den Londonern gehören. Crowleys Klage wird abgewiesen, er bleibt auf etwa 5 Pfund Prozesskosten sitzen. Ja. Dieser juristische Schachzug war Crowleys letzte Patrone im Machtkampf und sie hat nicht ins Ziel getroffen. Der Orden of the Golden Dawn ist damit faktisch gespalten und am Ende. Mathers wird von den Mitgliedern fallen gelassen und gründet in Paris eine Nachfolgeorden, die Alpha et Omega, während die Londoner unter Yeats und Florence Farr versuchen, mit veränderter Leitung weiterzumachen. Doch ohne die Geheimnisse und ohne die charismatische Leitfigur zerfällt die Golden Dawn in den folgenden Jahren in kleinere Gruppen. Crowley selbst ist in allen dieser kleineren Gruppen persona non grata. Und am 23. April 1900, ironischerweise dem Todestag Shakespeares, wird Aleister Crowley alias Frater Perturabo aus dem Hermetic Order of the Golden Dawn dann ausgeschlossen.
Ja.
Offiziell heißt es, er sei nie regulär aufgenommen gewesen, da die Londoner seine Paris-Initiation nicht anerkennen in den inneren Orden. Doch Crowley besteht Zeit seines Lebens darauf, er sei rechtmäßiger Adept und der wahre Erbe Mathers. Die Fehde mit den einstigen Ordensgeschwistern hinterlässt bei ihm aber auch tiefe Wunden und die persönlichen Animositäten zu der Zeit waren ganz schön heftig.
Yeats schreibt am 25. April 1900 in einem Brief an Lady Gregory entnervt: Ich habe es in letzter Zeit schwer gehabt. Ich erwähnte Ihnen, dass ich MacGregor Mathers aus der Kabbala, das heißt dem Orden, zu entfernen suchte. Nun, letzte Woche schickte er einen Verrückten, den wir uns zu initiieren geweigert hatten, um die Räume und Papiere der Gesellschaft an sich zu reißen. Diese Person besetzte die Räume und versuchte, nachdem man ihn hinausgeworfen hatte, erneut Besitz zu ergreifen. Da er scheiterte, hat er nun eine Klage angestrengt mit der Begründung, er sei Mathers Gesandter und in der Verfassung der Gesellschaft gäbe es keine Klausel, Mathers abzusetzen. Dieser Gesandte ist in Wahrheit ein gewisser Crowley, eine recht unsägliche Person. Ich glaube, er sind auf Rache dafür, dass wir ihn nicht aufnehmen wollten. Wir ließen ihn nicht zu, weil wir der Meinung waren, eine mystische Gesellschaft sei nicht als Besserungsanstalt gedacht. Diese scharfzüngigen Worte Yeats, insbesondere die Formulierung »a quite unspeakable person«, eine recht unsägliche Person, sind seither legendär und werden Crowley noch lange anhaften. Crowley seinerseits spottet über Yeats bei jeder Gelegenheit. Er verehrt zwar Yeats poetisches Können, aber persönlich kann er ihm nicht vergeben. Später wird Crowley höhnen: Man nennt Yeats einen Dichter auf der Suche nach seiner Abstammung. Aber wer hat ihm gesagt, dass er ein Dichter sei? Lesen Sie mich! Und er bezeichnet Yeats Magie als hohl. Yeats habe die große Arbeit gemeint. Ja. Und er bezeichnet Yeats Magie als hohl. Yeats habe die große Arbeit. Gemeint ist die magische Selbstvervollkommnung zugunsten der Literatur verraten, während Yeats Crowley vorwarf, er habe die große Arbeit prostituiert und sei ein Schwarzmagier. Zwei Egos, größer als die Welt, prallten hier aufeinander. Im kleinen Mietshaus an der Plyth Road.
Ja, und mit diesem Eklat und dieser Niederlage von 1900 endet Crowleys erstes Kapitel in der Welt der organisierten Magie. Er steht nun außerhalb des etablierten okkulten Netzwerks als freier Magier ohne Orden. Für viele ist er schlicht ein Verräter und Unruhestifter, doch Crowley selbst sieht sich ganz anders. Er fühlt sich wie Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl. Was immer man ihm nachsagen wird, er hat die innersten Geheimnisse der Golden Dawn gelernt. Er hat ihren Heiligen, der Heiligen betreten, also ihr Heiligtum betreten, auch wenn gewaltsam, und trägt nun ihren spirituellen Funken in sich. Der Ordenskrieg hat ihn hart gemacht, aber auch berüchtigt. Die Londoner Presse berichtet amüsiert über den bizarren Prozess. Der Name Aleister Crowley macht in jenen Tagen erstmals die Runde in der Öffentlichkeit. Zwar noch ohne die späteren skandalösen Beititel, aber doch als merkwürdige Fußnote. Ein komischer junger Mann in Kilts und schwarzer Maske, der sich für einen Obermagier hält. Crowley hat jedoch keine Zeit, sich um seinen Ruf zu scheren. Er blickt nach vorn. Er hat zwei große Leidenschaften, die Magie und das Bergsteigen, und er beschließt, beide auf eigene Faust weiter zu verfolgen. Noch im Sommer 1900 verlässt er England, um ferne Länder zu bereisen. Einer Empfehlung Mathers folgend segelt er nach Mexiko, offiziell um einer politischen Affäre in London zu entgehen, in Wahrheit aber auch, um neue magische Inspiration zu finden. In Mexiko-Stadt führt er ein abenteuerliches Leben und nimmt angeblich Einblick in Freimaurerlogen und experimentiert allein mit den enochianischen Schlüsseln von John Dee. Seine Anekdote dazu: Er hat auch aus der Goetia in Mexiko versucht, Unsichtbarkeitszauber zu praktizieren und saß dann in seinem Hotel in Mexico City, hat diese Rituale durchgeführt, und als Beweis dafür, dass sie funktionieren, hat er sich besonders auffällig angekleidet, so in so rote Roben, so rote Seidenroben, und ist damit durch Mexico City gewandelt und hat gesagt, der Beweis dafür, dass er tatsächlich unsichtbar ist, ist, dass ihn keiner mehr angesprochen hat und er mit diesen auffälligen Roben durch die Stadt wandeln konnte. Spannende These.
Bisschen wie das Kaisers neue Kleider.
Ja, und also auch so ein bisschen unsichtbar ist, wer ja unsichtbar erscheinen will. Wenn ich selber ganz fest mich drauf konzentriere, dass mich keiner sehen kann und ich durch Berlin laufe, ist das Gefühl in einer Großstadt, glaube ich, sehr einfach zu erzeugen, unsichtbar zu sein. Wahrscheinlich ist es schwerer, auf dem Land in roten Roben unauffällig zu sein wie in Mexico City. Aber genau, er ist ja dann jetzt sehr, sehr aktiv am Praktizieren von Magie. Mathers, der für ihn so der große Bezugspunkt war, wurde durch diese Krise aber auch für Crowley ein bisschen entzaubert. Er hat zum Beispiel, als er da in Paris war, Bohnen verflucht, beziehungsweise ein magisches Fluchritual gegen die Mitglieder des Londoner Ordens ausgeführt, wo Crowley mit dabei war. Und Mathers hat, ich glaube, Bohnen oder eine andere Hülsenfrucht genommen und dann die einzeln mit den Namen der Mitglieder des anderen Ordens besprochen und dann diese verflucht und in so einem magischen Ritual quasi so Voodoo-mäßig als Stellvertreter. Und nachdem die dann den Prozess verloren haben und es allen irgendwie gut zu gehen schien, hat Crowley da auch quasi so ein bisschen sarkastisch drüber geschrieben, dass diesen Mann, den er für diesen großen Magier gehalten hat, dieser Exzentriker, der eben auch in Kilt durch Paris gelaufen ist um 1900, dass dessen magische Rituale wohl nicht immer ganz so zielführend waren, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. Ganz, ganz spannender Punkt. Neben seinen Treffen mit Freimaurern und persönlichen Experimenten mit die enochianischen Schlüssel von John Dee, das geht eine geheime Engelssprache, die John Dee da offenbart wurde, scheinbar, und der immerhin so kleine Quecksilberschalen auch gestarrt hat, um mit der Geisterwelt zu kommunizieren. Und das hat Crowley auf jeden Fall ja auch versucht nachzuvollziehen und zu wiederholen, diese Rituale. Davon abgesehen ist er aber auch auf verschiedenste Vulkane geklettert, auf den Popocatépetl und den Iztaccíhuatl zum Beispiel und einige andere. Und seine Gipfelerfahrung waren für ihn persönlich, glaube ich, genauso wichtig wie seine Ritualerfahrung. Und er hatte halt immer Freunde, die eher so okkult unterwegs waren und sich gewundert haben, warum er so viel bergsteigt. Und Bergsteigerfreunde, die sich ein bisschen gewundert haben, warum er so viele magische Rituale vollführt. Von Mexico City reist er dann weiter über den Pazifik nach Sri Lanka und dann nach Indien. Da gibt es einen kurzen Verweis in der Biografie, dass er auch in Madras war, also in Chennai, dem Ort, wo die Adya-Gesellschaft zu dem Zeitpunkt dann ihren Hauptsitz schon hatte, in Indien. Und ansonsten habe ich dazu nichts gefunden. Er hatte aber ja schon mit den Theosophen zu tun, zum Beispiel Florence Farr, die eben in London da in dem Orden auch sehr zentral war. Und er hat auch einmal eine Stelle, habe ich gefunden, wo er selber über Blavatsky geschrieben hat, dass ihm das alles zu fernöstlich und zu wenig magisch ist. Das ist quasi für ihn, jetzt mal übersetzt, so ein bisschen zu viel Sci-Fi-Erzählung ist über Wurzelrassen und zu wenig praktische Rituale. Ja. Und zwar eben auf eine Art und Weise auch ein bisschen zu fernöstlich, so eine frühe Version, ein Kommentar von ihm. In seiner Zeit in Indien trifft er dann aber auch Leadbeater in Südindien und in Sri Lanka, der eben auch großer Theosoph und führender Theosoph zu der Zeit ist, der sich sehr mit dem Buddhismus auseinandersetzt und dann auch wie für andere Theosophen selber zum Buddhismus konvertierte. Und Crowley hat da auf jeden Fall spannende Zeit in den Klöstern dort und hat da eben einen guten Freund, der zu der Zeit dann eben auch Buddhist wurde und in verschiedenen Klöstern dann auch später nochmal in Myanmar in einem Kloster ist zum Beispiel. Und er hat da ja ganz spannende Eindrücke und leider wissen wir zu wenig über seine Zeit in Chennai. Das wäre für mich persönlich auch spannend herauszufinden, was er da gemacht hat und wie viel Kontakt er da mit den Theosophen in Adya hatte. Das war eigentlich nur ein Gedanke, den ich beim Lesen hatte. Und in Indien, was muss man machen als Bergsteiger? Im Himalaya Berge besteigen.
Natürlich.
Und Indien bietet sich natürlich darauf an. Da kann man wissenschaftliche Bergexpeditionen machen und mystische Selbstüberwindung üben. Ja, beides zusammen. Und das ist, war, ja, wie später dann auch bei den Beatles wieder, natürlich ein gutes Land für dieses mystische Erwachen, nachdem Crowley ja sowieso schon überall gesucht hat. Im Sommer 1902 steht Crowley dann vor der größten physischen Herausforderung seines Lebens. Zusammen mit seinem Freund und erfahrenen britischen Alpinisten deutsch-jüdischer Abstammung Oskar Eckenstein leitet er eine Expedition zum Karakorum-Gebirge, die sie ein Jahr vorher angefangen hatten zu planen, um den gewaltigen K2, im lokalen Sprachgebrauch auch Chogori genannt, zu besteigen. K2, der zweithöchste Berg der Erde mit 8611 Metern. Und zu der Zeit war der Mount Everest noch nicht erreichbar, glaube ich, für Expeditionen. Von daher war das der höchste Berg, auf dem man zu der Zeit steigen konnte. Also ein megalomanisches Experiment. Aber Eckenstein war nicht nur auch sehr interessiert an okkultem Wissen, sondern auch ein führender Bergsteiger zu der Zeit und hat besondere Steigeisen fürs Eisklettern entwickelt zu der Zeit auch und hat quasi neue Technologien eingeführt, auch Systematiken im Besteigen von Bergen. Also Eckenstein ist zum Beispiel derjenige, der dann bei dieser K2-Besteigung, bei der Crowley dabei war, was der erste Versuch überhaupt war, den K2 zu besteigen, dieses Camp-System eingeführt hat, dass man immer ein paar hundert Höhenmeter hochklettert und wieder ein dauerhaftes Camp einrichtet und dann so sich mit Camps stationär immer weiter an den Gipfel hocharbeitet. Ja, und das wurde hier dann auch das erste Mal umgesetzt. Und das sind so die Anfänge des modernen Bergsteigertums eigentlich, von der Methodik und von allem. Und Eckenstein war da großer Pionier. Kein Mensch hatte jemals zuvor versucht, den Berg zu bezwingen. Und in der damaligen Epoche dieses Heroic Mountaineering, also es war die Zeit der großen Bergbesteigung, der Erstbesteigung, ist Crowley eben auch mit ein Pionier, der ganz vorne dabei ist. Während Europa ihn als exzentrischen Okkultisten kennt, tritt er da in Zentralasien als furchtloser Bergsteiger auf. Die Expedition ist international besetzt, neben Crowley und Eckenstein, neben unter anderem auch Dr. Jules Jacot Guillermo, ein Arzt und Fotograf, ist der war Schweizer. Der Engländer Guy Knowles, der Wiener V. Wessely und der junge Heinrich Pfannel teil. Ein buntes Team, zusammengewürfelt durch Eckensteins Alpinistennetzwerk. Man trifft sich in Kaschmir und marschiert mit Dutzenden einheimischen Trägern ins unwegsame Karakorum-Gebirge. Die lassen sie enorm, allein die Vorräte für mehrere Monate müssen von Hunderten von Yaks und Trägern transportiert werden. Crowley, der von Eckenstein zum Expeditionsfinanzier, weil reich und Logistiker gemacht wurde, hat viel von seiner Schach- und Planungserfahrung in die Vorbereitung gesteckt. Trotzdem geht einiges schief und am Fuß des gewaltigen K2-Massivs schlagen sie dann schließlich ihr Basislager auf. Der Anblick, ihr könnt euch Bilder anschauen, vielleicht mache ich in YouTube ein Bild auf jeden Fall hier auch mit rein von der Expedition, die zwei, die es gibt, glaube ich, und ein aktuelles Bild des Berges ist sehr beeindruckend. Einfach eine riesige, gewaltige Pyramide aus Eis und Fels, deren Spitze die meiste Zeit des Jahres hinter Stürmen und Wolken verborgen liegt. Es gibt auch keinerlei Routen oder Erkenntnisse über den Berg. Es ist also ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und ich denke, das hat Leute damals eben auch so gereizt. Es waren die letzten großen weißen Flecken, die es zu entdecken gab. Crowley und Eckenstein erkunden dann die Hände auf eigene Faust und überlegen sich einen möglichen Anstieg über den Südostgrat, was dann auch der gängigste Besteigungspunkt später für den K2 wird. Also die Route, die sich Jahrzehnte später als der eine der wenigen gangbaren Wege auf den K2 herausstellen wird. Also da hatten sie gute Instinkte, die sich da zeigen, aber dann schlägt das Wetter um.
Das Jahr 1902 meint es nicht gut mit den Pionieren. Unerbittlicher Schneefall, orkanartige Winde und eisige Kälte machen jeden Aufstieg zur Qual. Wochenlang sitzt die Expedition in Zelten fest, während draußen Lawinen donnern. Crowley selbst wird schwer von Krankheiten geplagt. Er bekommt Fieber, er leidet Malaria-Anfälle und zeitweise Schneeblindheit. Dennoch gibt er nicht auf. Er schleppt sich höher, Schritt für Schritt, verfugt zwischen Vision und Wahn. In den sturmumtosten Nächten meditiert Crowley in seinem Zelt. Vielleicht rezitiert er magische Formeln aus dem Goetia-Grimoire, um seine Angst zu bannen. Später behauptet er zumindest, die Berggeister hätten ihm zugesetzt. Jacques Guillermot, der Schweizer, führt ein nüchternes Tagebuch, um nicht dem Wahnsinn anheimzufallen. Die Isolation und Höhe nagen an den Nerven. Die Höhe wirkt lähmend. Ab etwa 6000 Metern kochen sie Wasser stundenlang, ohne dass es richtig heiß wird. Wegen des niedrigen Luftdrucks zieht es schon bei ungefähr 90 Grad. Jeder Atemzug ist mühsam, als würde man durch einen Strohhalm atmen. Crowley notiert, dass es 2 Stunden dauert, einen lauwarmen Tee zuzubereiten. Das Team kämpft gegen Erfrierungen, Hunger und Müdigkeit. Die Spannungen untereinander steigen. Eckenstein, der rational kühle Anführer, gerät mit Crowley aneinander. 2 Alpha-Tiere, die völlig unterschiedliche Temperamente haben. Andere Expeditionsteilnehmer beginnen an Sinn und Erfolgschance der Unternehmung zu zweifeln.
Und Crowley bestand dann eben auch darauf, seine Bibliothek mitzuführen, was, wenn man auf 6.500 Metern fast erfriert in dem Schneesturm, dann doch ein bisschen unpraktisch wirkt, dass der andere darauf pocht, seine mittelalterlichen Grimoire-Übersetzungen und Zaubersprüche mitzubringen. Aber Crowley hat ganz klar gesagt, ohne seine Bücher geht er nirgendwo hin, nur mit meinen Büchern, nicht ohne meine Bibliothek. Ja, trotz alledem gelingt bei einer kurzen Wetterverbesserung 2 Mitgliedern, Guillermot und Wessely, einen Aufstieg bis auf 7000 Meter und dort ein Lager zu machen. Das ist ein Höhenweltrekord für die Zeit. Doch weiter kommt die Expedition nicht, das Wetter schlägt erneut um und schließlich im späten Juli 1902, nach über 2 Monaten am Berg, muss die Expedition erschöpft aufgeben. Sie haben den Gipfel nicht erreicht. Tatsächlich wird dieser erst 52 Jahre später, 1954, von einer italienischen Expedition erklommen werden. In der Alpingeschichte findet sich Crowleys Leistung wenig bis kaum erwähnt. Einige britische Kollegen, wie der berühmte Entdecker Young Husband, erwähnen die Expedition kaum oder schmälern sie als Misserfolg. Doch nicht so betrachtet war sie bahnbrechend, die erste Expedition am K2 überhaupt, die zudem wichtige Routeninformationen sammelte und Höhenrekorde brach. Jacques Guillermot veröffentlicht später ein Buch, 6 Monate im Himalaya, in dem Crowley lobend vorkommt. Crowley selbst ist ambivalent, einerseits verletzt ihn das Scheitern, andererseits empfindet er dieses Bergsteigen als spirituellen Initiationsritus eigener Art. Er hat seine körperlichen Grenzen ausgelotet und seinen Willen auf die Probe gestellt wie nie zuvor. K2 war wie ein böser Traum, schreibt er später. Doch ein Traum, aus dem ich erwacht bin, ohne gebrochen zu sein. Für Crowley ist die Botschaft klar. Sein wahrer Wille, später ein zentrales Thema in der Telema-Religion, kann auch Himalaya-Stürmen trotzen, wenn auch die Sterne noch nicht günstig standen für den endgültigen Sieg. Mit dem Abbruch am K2 endet die große erste Phase von Aleister Crowleys Leben jetzt. Na, und unser zweiter Teil dazu. Er kehrt 1903 nach Europa zurück, erschöpft, gereift, voller Erfahrungen, reich an Notizen für zukünftige Bücher. Er hat in wenigen Jahren mehr Extreme erlebt als andere in ihrem ganzen Leben. Eine frömmelnde Kindheit und gotteslästerliche Dichtung, wilde sexuelle Eskapaden und einsame Yoga-Meditationen, magische Visionen und lebensgefährliche Expeditionen. Perdurabo, ich werde bis ans Ende ausharren. Dieses Motto und diesen Namen, den es ihm Golden Dawn gegeben hat, hat er bis dahin auf jeden Fall gelebt. Und ja, der Golden Dawn war am Ende für alle Aleister Crowley eben nicht das neue Zuhause in der Magie, das er erhofft hatte, sondern tatsächlich nur ein Tor, nur ein Zwischenschritt, wo er nochmal so die Nachteile des Vereinslebens am eigenen Leben mitbekommen hat. Die Intrigen, die Machtkämpfe, die verschiedenen Loyalitäten. Aber Crowley war auch nicht der Typ, der jetzt deswegen alles aufgegeben hätte oder da stehen blieb, auch wenn er von den Weisheiten, die ihm da jetzt zuteil wurden, ein bisschen enttäuscht war, weil er hat festgestellt, das sind im Endeffekt auch nur Übersetzungen von den Büchern, die ich vorher gelesen habe. Also er hat Leute gefunden, die das auch praktisch gelebt haben und die da praktisch mit experimentiert haben. Aber am Ende geht er aus dieser Erfahrung raus mit dem Gedanken, ich brauche keinen großen Meister, ich bin mein eigener Meister. Ich habe das jetzt komplett durchlaufen, alles was die wussten, weiß ich jetzt und dabei nicht das geheime Wissen, was ich eigentlich suche. Ich habe noch nicht diese Erleuchtung, diese Erkenntnis. Der hat mich auch an Guénon erinnert, der ja auch bei den Freimaurern war, bei verschiedensten geheimen Gruppen und dann immer wieder enttäuscht war und rauskam, nachdem er alles durchlaufen hatte und gesagt hat, ja Mensch, wo ist denn jetzt das okkulte Geheimwissen? Das sind am Ende alles nur Plattitüden, die ihr irgendwie gut versteckt hinter vielen Ritualen und Geheimnistuerei. Und so ist das ja auch immer. Leider. Also,
ja.
Es gibt, glaube ich, kein so richtiges Geheimwissen, was ihr euch nicht als PDF online runterladen könnt. Es ist einfach eine Frage des Zugangs und der Interpretation und der Umsetzung. So. Ich glaube, so richtig, weiß nicht, die religiösen Schriften der Drusen sind, glaube ich, noch ein bisschen geheim. Aber sonst, ja, habt ihr extremen Zugang. Und diese Idee, die eben damals auch noch bestand, du musstest jemanden kennen, der viel Geld hatte, um sich die wenigen Übersetzungen von Grimoires zum Beispiel zu kaufen, um Zugang zu diesen Zaubersprüchen zu haben und so weiter. Im frühen 20. Jahrhundert wird es auch alles ja zunehmend demokratisiert, dass es da eben größere Auflagen gibt. Langsam, ne? Bis wir jetzt heute an einem Punkt sind, wo ihr euch die ganzen Grimoire-Quellen alle online als Scans anschauen könnt einfach. Ne? Also wir leben ja in dieser magischen Welt des Zugangs zu Wissen eigentlich. Wir haben nur nicht die Zeit, das richtig zu nutzen und zu strukturieren. Aber man muss, glaube ich, keinen geheimen Organisationen oder Kulten beitreten, um Wissen zu bekommen. Man braucht eigentlich Internetzugang und Zeit und die Fähigkeit, es einzuordnen. Deswegen, genau, seid wie Aleister Crowley eure eigenen Weisen im Himalaya, seid euer eigener Meister Moria. Ja, schickt euch einfach selber ein paar Briefe wie Blavatsky. Hat die auch so gemacht. Blavatsky war auch ihr eigener Meister Moria und ist damit sehr gut gefahren. Und in den kommenden Teilen folgen wir Crowley dann nach Ägypten, nochmal nach Indien, wieder in die Höhen des Himalayas. Und er wird heiraten, unerwarteterweise. Er wird Vater werden. Er wird Prophet werden, als ihm das Liber al-Vel Legis als Offenbarung offenbart wird, die sein Leben und die moderne Magie für immer verändern wird. Eben dieses Buch der Gesetze, die Grundlage seiner neuen Religion Thelema. Da machen wir nächstes Mal weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Die Geschichte von Aleister Crowley hat gerade erst begonnen und wird gerade erst so richtig interessant. Und wir hören uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Teil. Vielen Dank für die Unterstützung. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da auf Spotify und Apple Podcasts. Ich habe es in letzter Zeit zu selten erwähnt. Wir haben zu wenige Bewertungen bekommen. Bewertet uns bitte. Und bitte gut, wenn ihr es bis hierhin gehört habt. Und wenn ihr uns gerne unterstützen wollt und findet, das ist ja auch einen kleinen Obolus an Unterstützung wert, dann schaut bitte auf patreon.com/allezeitderwelt. Der Link ist auch in der Beschreibung zu den Folgen und zum Podcast. Und da freuen wir uns sehr, wenn uns jemand unterstützt. Ich lese am Ende der Folge immer die Liste vor der Produzentinnen und Produzenten, der Unterstützerinnen und Unterstützer, die gerne genannt werden wollen. Da könnt ihr euch auch eintragen. Und wir freuen uns sehr für alle, die unsere Arbeit da so wertschätzen und uns motivieren, weiterzumachen. Vielen lieben Dank an den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zitung, Spinoza 369, Silvi und die Schmaus. Vielen lieben Dank an euch alle und vielen lieben Dank auch an alle, die uns bewertet und empfohlen und geteilt haben. Das bedeutet uns sehr viel. Ihr seid unser Marketing. Macht beides so. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis zur nächsten Folge.